Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 119. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Normalerweise, heute allerdings in Dinkelsbühl im schönen Franken.
Und Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florent Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien, im neuen Büro in Wien. Und wenn es noch etwas hallt, dann möge man es mir verzeihen.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen zum einen reden über Kampfjets, genauer gesagt darüber, wie eigentlich unsere Länder ihren Luftraum verteidigen. Da ringen die Schweiz und Österreich gerade mit. Und wir fangen an mit einem kleinen Alpenknigge, Teil 1 heute. Begrüßungen und Verabschiedungen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns für alles Mögliche, was auch immer Sie loswerden wollen, unter alpen@zeit.de.
Du aber Lenz, du bist zurück aus dem Urlaub, wenn du jetzt noch immer in Franken rumgammelst, oder?
Aber Moment, du warst im Harz, oder? Also Urlaub daheim, Urlaub bei Freunden. War doch super, oder?
Es war so schrecklich, es war wirklich so schlimm. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, liebe Bewohner des Harz, entschuldigt mir das, welchen Anteil daran das Wetter hat, welcher Anteil daran der Harz selbst. Wir haben jedenfalls ungefähr, es waren keine 24 Stunden, es waren vielleicht so 16 Stunden auf einem sehr zugigen, windigen, regnerischen Hang-Campingplatz in der Nähe von Goslar, wo ja Sigmar Gabriel herkommt und davon immer sehr schwärmt, aber ich fand es absolut nicht schön, jedenfalls auf einem Campingplatz in der Nähe von Goslar verbracht, wo es eigentlich die ganze Zeit geregnet hat und der Wind gepfiffen hat und der Campingplatz war an so einer Hanglage und es war sehr steinig, es waren so bessere Parkplätze, es war alles sehr, sehr schlimm und wir haben dann abgebrochen und ich hätte das ehrlich gesagt wissen können, ich hätte es ahnen können, als meine Mutter, der ich davon erzählt habe, dass wir da hinfahren, dann so ganz trocken gesagt hat, na ist ja gut für den Harz, wenn da auch mal jemand hinfährt. Jedenfalls sind wir dann sehr schnell nach Bayern ins Alpenmittal geflüchtet, wo es ungefähr 10 Grad wärmer und absolut fantastisch war.
Also hatte Söder doch recht, man muss in den Süden fahren im Urlaub, oder?
Also in den Süden zumindest wenn man im Norden wohnt, sollte man vielleicht in den Süden fahren, ja. Sonst kann ich mir natürlich auch Nord- oder Ostsee sehr schön vorstellen, aber da ist es so absurd vorgewesen, dass das für uns nicht in Frage kam. Aber lass uns mal zum ersten Thema kommen. Florian, ich habe ja erst nicht so ganz verstanden, warum du so gerne über Luftraumüberwachung und die Kampfjets reden wolltest. Ein Thema, das ja irgendwie normalerweise nicht gerade die Debatten am Abendbrottisch, an meinem zumindest, bestimmt. Aber es scheint ja ziemlich hoch herzugehen da bei euch. Ich habe einen Satz gelesen von einem SPÖ-Politiker, der hat mich dann doch gekriegt. Der Wehrsprecher war das, der SPÖ. Der hat gesagt, also bei uns wäre das wohl der verteidigungspolitische Sprecher in Deutschland, der hat gesagt zu einem Misstrauensantrag gegen die Verteidigungsministerin, den er jetzt einbringen will mit seiner Partei, den schönen Satz gesagt, bei der vorsätzlichen Gefährdung unserer Heimat spielen wir nicht mehr mit. Florian, wie gefährdet ist deine Heimat, wie gefährdet ist Österreich?
Naja, also die Gefahr, dass morgen irgendwie ein anderer Staat bei uns einmarschiert, die ist schon relativ gering.
Wobei, also unterschätze nicht die Schweizer, wir sind ja auch schon versehentlich in Liechtenstein einmarschiert.
Ja, stimmt, ja. Aber man, diese Gefahr, dass jemand bei uns einmarschiert, die ist ja auch bei euch relativ gering, also in der EU umgeben von befreundeten Staaten und so weiter. Aber es gibt halt andere militärische Szenarien. Es gibt Terroranschläge, die zum Beispiel nur mit militärischen Mitteln zu lösen sind oder Cyberkriege und so weiter. Und das Problem beim Bundesheer ist, dass man die Uhr danach stellen kann, wie diese Debatten ablaufen. Es beginnt damit, neuer Minister, neue Ministerin kommt ins Amt mit hochtrabenden Plänen. Dann jetzt wird garantiert alles anders. Das geht dann ein paar Monate so und spätestens beim ersten Budget wird dann klar, es wird nichts passieren. Also die Ressortchefs werden dann auch immer von der eigenen Regierung im Stich gelassen und am Ende ist ihr Job eigentlich der, weiter zu sparen. Und also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich habe so das Gefühl, solange die Soldaten den Schnee fürs Kitzbühelrennen stampfen können, ist alles gut. Und also das Budget vom österreichischen Bundesheer beträgt so ungefähr 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Das ist natürlich viel zu wenig. Und vor allem, wenn man sich auch anschaut, wozu wir uns etwa durch die Teilnahme an PESCO, also diesem EU-Bündnis da verpflichtet haben.
Aber Moment, wir wollten über Kampfjets reden, Florian. Lässt du deine Tirade ab über das Bundesheer. Was ist jetzt mit euren Flugzeugen? Habt ihr keine, oder was?
Der Punkt ist, es geht da um alles. Also noch ganz kurz zum Bundesheer. Es gab dann den Verteidigungsminister der Übergangsregierung. Er hat mich gefragt, wie gefährdet Österreich ist. Und diese Frage muss man, die ist nicht nur in der Luft, sondern es geht überall. Es gab eben, weil ich von den Ministern geredet habe, es gab dann einmal einen Unterschied, nämlich bei der Übergangsregierung. Da gab es dann Thomas Stalinger, der ist selbst der Offizier und der hat recht dann schonungslos einen Bericht geschrieben. Ergebnis, Österreich ist militärisch gesehen im Grunde hilflos und das Bundesheer bräuchte 16 Milliarden, damit man das ein wenig ändern könnte. Und da haben dann alle sehr gelacht Und heute sagt die ÖVP-Ministerin, also diese Szenarien von Stalingen, die seien übertrieben gewesen. Und aus ihrem Ministerium hieß es dann vor ein paar Tagen, das Bundesheer soll auch nicht mehr für die klassische Landesverteidigung da sein, sondern eben hauptsächlich Katastrophenschutz. Und es wäre dann am Ende ein technisches Hilfswerk gewesen. Da ist man mittlerweile ein bisschen zurückgerudert, aber eben nur ein bisschen.
Ich glaube, mit den österreichischen Bundesheerdebatten ist es wie mit Florian himself. Gewisse Dinge ändern sich nicht, auch im neuen Büro. Die Großerklärungsmonologe. Die bleiben. Aber ich meine, also die Diskussion, die erinnert recht stark auch an Schweizer Armeedebatten, wobei wir lassen uns doch unsere Armee jährlich jetzt mehr als 5 Milliarden Franken kosten. Gemessen am BIP war das aber mal viel mehr, also so bis Ende der 80er Jahre. In den 90er Jahren ging es dann zurück und so ab Mitte, Ende 90er Jahre war das so auf einem Plafond, hat sich das eingependelt. Aber eben, vor allem, also wenn es um neue Kampfjets, und das ist jetzt ja eigentlich das Thema dieser Sendung, geht, dann scheinen mir unsere beiden Länder, zumindest Schweiz und Österreich, ähnlich chaotisch zu agieren.
Ja, okay, schön, dass wir beim Thema sind. Das ist nämlich genau auch meine Frage. Was ist jetzt das Problem bei euch mit diesen Flugzeugen? Also die meisten Länder, zumindest in Mitteleuropa, haben ja diese Eurofighter, die ja von ein paar europäischen Ländern gemeinsam, ihr nicht, ja, kommen wir gleich noch zu, von mehreren europäischen Ländern gemeinsam entwickelt wurden. Und die sind halt dafür zuständig, das abzufangen, was so am Bösen, um es mal so pauschal zu sagen, über unseren Ländern möglicherweise rumfliegt und versucht anzugreifen. Bei uns machen das diese Eurofighter auch. Wir haben insgesamt 141 davon und 4 davon, das sind natürlich nicht immer die 4 gleichen, die sind immer startbereit, also 24 Stunden durchgehend können 2 in Norddeutschland, die sitzen in Ostfriesland und 2 in Bayern, die sitzen da an der Donau, glaube ich, jederzeit losstarten und alles mögliche abfangen, was so über Deutschland rumfährt. Das ist bei euch nicht so, ja? Warum geht das bei euch nicht? Was ist der Unterschied?
Also wir haben auch Eurofighter und zwar 15 Stück. Die sind in Zeltweg in der Steiermark, das ist da in der Nähe, wo jetzt der Formel 1 Grand Prix war. Ich erspare euch jetzt noch einmal einen Monolog, nämlich die Geschichte, wie es unter der eisen-schwarz-blauen Regierung, das war die mit Wolfgang Schüssel und Karl-Heinz Kassow, falls man sich noch daran erinnert, also wie es dazu kam, dass wir diese Flieger gekauft haben. Kurz zusammengefasst, unterm Strich, teuerste Anschaffung des österreichischen Bundesheers in der Geschichte und es geht um ziemlich viel Schmiergeld, dubiose Gestalten und eine Regierung, die es nicht allzu genau damit nahm. Genaueres bitte im Wikipedia-Artikel die Eurofighter-Affäre nachlesen, es ist sehr lang. Aber ist auch ein bisschen unterhaltsam. Also eben, wir haben diese 15 Eurofighter, das wäre genau diese Zahl, die wir immer sagen, durch 10 oder mal 10. Da kommen wir eh auf die 141 von euch ungefähr hin. Aber das Problem ist, wir haben halt nicht das gute Zeug, das andere Länder haben. Sondern wir haben die Tranche 1 und auch ohne die ganzen Updates, die man brauchen würde, damit die auch was können.
Diese Tranche 1 Eurofighter, das sind ja lustigerweise die, die Deutschland ausgemustert hat. Also von diesen 15, ja, ich weiß nicht genau wie viele, aber eine Handvoll davon sind tatsächlich alte deutsche Flugzeuge, die wir nicht mehr haben wollten. Die haben wir netterweise weitergegeben an euch.
Ah, oh, voll nett von euch. Danke, danke dafür.
Gerne, gerne.
Also vergleichen, mir hat das ein Militär vergangene Woche so erzählt, das wäre so, wie wenn man ein Windows-Betriebssystem hat, das an und für sich ja gut ist, aber keine Updates installiert, dann bleibt so das Betriebssystem an und für sich gut, aber man kann es nicht mehr benutzen. Und bei den Eurofightern ist es das Gleiche. Die Eurofighter sind an und für sich gute Flugzeuge, aber ja. Und jetzt geht es eben darum, halten wir diese Eurofighter, deren Betrieb teuer ist? Also ich habe so einen Artikel gelesen in der Fachzeitschrift Chains Defense. Da stand mal was von 73.000 US-Dollar pro Flugstunde. Also halten wir die, die teuer sind im Betrieb, die auch ein Update brauchen, das auch viel Geld kostet, oder kaufen wir was Neues? Und in Wahrheit wollen wir die Eurofighter loswerden. Aber wir wissen halt nicht, wohin damit. Wie du richtig gesagt hast, wir haben ja eure alten schon gekriegt, die ihr nicht mehr haben wolltet. Und es ist alles furchtbar kompliziert wegen 15 Flugzeugen und wie wir mit der Luftraumüberwachung über Österreich weiter tun.
Wobei, also es ist nur lustig, also wir haben fast doppelt so viele. Ihr habt 15, oder? Mhm. Bei uns sind es 30 FA-18 Hornet. Dazu kommen noch ein paar, ich habe da ein Dutzend, das mehr als ein Dutzend F5, also Tiger-Kampfjets, die sind aber schon extrem alt.
Ja, sowas haben wir auch, die Saab 105, also das sind auch so Flugzeuge, die irgendwie Jahrzehnte alt sind.
Genau, trotzdem, also sie sind haben wir da doppelt so viele halbwegs moderne Kampfjets auf den Flughäfen rumstehen. Aber Lenz, du hast vorhin vom Abendbrottisch gesprochen, oder dass das dort bei... Du hast vorhin vom Abendbrottisch gesprochen, an dem ihr nicht über Kampfjets diskutieren würdet.
Hast du wirklich?
Ach so, ja, genau. Ja. Nee, da essen wir meistens. Und, ja.
Ja, ich höre dir genau zu.
Ich mir nicht.
Naja, bei uns, ich versuche jetzt einen Übergang zu machen, weil bei uns wird am Znachttisch jetzt dann bald wieder sehr intensiv über Kampfjets gesprochen.
Das heißt,
hier
stimmt's über irgendwas ab, oder?
Tada, genau, und zwar über die Frage, ob wir 6 Milliarden Franken für neue Kampfflugzeuge ausgeben wollen oder nicht. Und dazu kämen dann noch 2 Milliarden Franken für eine bodengestützte Luftverteidigung.
Also 8 Milliarden und das geht sich aus bei euch. Irgendwie.
Buh, schauen wir mal. Also 2014 gab es schon mal eine, oder schon mal, war die letzte Kampfjet-Beschaffungsabstimmung und da ging es dann nicht gut aus für die Militärs. Also da wurde auch über ein bestimmtes Modell abgestimmt und nicht nur über das Geld, mit dem der Bund die Jets kaufen will. Damals eben ging die Abstimmung für die Befürworter verloren, weil sich auch eigentliche Kampfflugzeug, nicht Fans, aber ja, also Leute, die für ein neues Kampfflugzeug gewesen wären, konnten sich nicht mit der Typenwahl anfreunden und das war damals der schwedische Gripen und darum ging diese Abstimmung sehr knapp verloren. So.
Das heißt, diesmal drückt ihr euch vor der Entscheidung einfach, was für ein Flugzeug ihr kauft und wollt erstmal das Geld von den Leuten haben sozusagen. Also einfach erstmal 6 Milliarden Haushaltsgeld quasi und dann schauen wir mal, wie man es ausgibt.
Ja, also schauen wir mal, es geht dann schon darum, dass es für ein neues Kampfflugzeug ausgegeben wird und die Evaluation, muss man fairerweise sagen, für diese Jet, die ist schon seit längerer Zeit im Gange und da muss man auch der neuen Verteidigungsministerin Viola Amherd zugutehalten, dass sie da sehr gewissenhaft vorgeht, also zum Beispiel auch versucht, den Einfluss all dieser Rüstungslobbyisten möglichst klein zu halten etc. Und zur Debatte stehen zurzeit der Eurofighter, der Rafale und eine neue F-18-Version. Vor allem aber auch, ich muss selber lachen, wenn ich das vorlese, der Tarnkappenjet F-35.
Bei den Eurofightern, wir hätten da ein paar für euch. Die kriegt sicher zum Freundschaftspreis.
Wir wollen nicht die Secondhand der Secondhand-Jets.
Aber sag mal, Tarnkappen-Jets. Ja. Und mit dem fliegt sie ja dann im Stealth-Modus, so wie ein klingonischer Bird of Prey, wenn er getarnt ist, über den Genfer See und patrouilliert da, oder wie?
Ja, müssen ja dann schnell schauen, dass sie vor der Landesgrenze wieder umkehren. Also das, ja, aber das Problem bei der ganzen Sache finde ich wieder mal, dass es trotzdem, man jetzt eigentlich gesagt hat, wir sprechen jetzt einfach mal über das Geld und dann darüber, welches Flugi wir kaufen, ist es wieder so, das Ganze wird wieder so zu einer Bubenzeugsfrage gemacht. Also,
Was?
Ja, es ist so Bubenzeugs. Also halt, es geht dann immer darum, was ist das coolste Flugzeug? Ah. Also, und ich meine, eben, also F-35, ja. In einer schwachen Minute finde ich das auch ein lustiges Ding, aber wie viel hat die Entwicklung gekostet? 400 Milliarden Dollar oder so? Also egal, aber die Frage, vor allem, die sich kaum jemand stellt, ist, und die finde ich eben, ist eigentlich die wichtige und die interessante Frage, wie lässt sich eine kleine Stadt aus der Luft verteidigen und was braucht es dazu? So.
Das ist tatsächlich die Frage, auf die ich eigentlich auch die ganze Zeit hinaus wollte, weil ich jetzt auch bei deinen Ausführungen, Florian, noch gar nicht verstanden habe, was eigentlich das Problem ist. Also warum man jetzt irgendwie über Flugzeuge redet, warum es sie braucht, wie das sonst funktioniert. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr erklären, gerade du Air Force-Experte Matthias Daum, der du ja dich anscheinend gut eingearbeitet hast in die Flugzeugwahl.
Eingeartet hat sich Sarah Maverick-Jacki bei uns, meine Kollegin hier im Schweizer Büro, und die hat mit Armeegegnern und auch Kampfjet-Befürwortern gesprochen, genau über diese Frage. Und das eine Fazit, das liegt auf der Hand, ist klar, das gilt auch für Österreich. Also auch wenn die Schweiz neue Flugzeuge beschafft, ohne die NATO und ihren Schutzschirm und am Schluss auch den amerikanischen Schutzschirm, sind wir verloren.
Weil ihr einfach zu klein seid, oder was ist das Problem?
Ja, weil das halt auch am Schluss dann irgendwie 40 Flugzeuge einfach viel zu wenig sind, um da längerfristig ein Land verteidigen zu können, etc. Was aber funktioniert, das sind Luftpolizeieinsätze, aber da ist halt eben dann die Frage, braucht es dafür einen Tarnkappenjet oder würde nicht auch ein Dutzend leichterer Flieger dafür ausreichen?
Die Debatte ist ja bei uns genau gleich und über diese Dinge, die du jetzt erwähnt hast, wird aber halt so nicht wirklich gesprochen. Also eure Militärs sagen dann wirklich Dinge wie, was brauchen wir wirklich für eine Kleinstadt für luftpolizeiliche Aufgaben?
Also es gibt Berichte und die sind auch relativ okay, nicht ganz. Was also, aber sagen jetzt natürlich, vor allem wenn jetzt der Abstimmungskampf anzieht, da sagen sie natürlich andere Dinge, zum Beispiel Sachen wie, wir müssen für alle Situationen gewappnet sein in Friedens- und in Kriegszeiten, wir sind die Lebensversicherung des Staates. Also das geht um die Luftwaffe oder es ist wie bei einem Pferderennen, sie können es auch mit einem Pony versuchen, es frisst weniger Heu und sieht ein wenig aus wie ein Rennpferd, aber gewinnen werden sie nie. So. Aber es gibt dann auch andere Stimmen aus armeefreundlichen Kreisen, die eben dafür plädieren, dass man die Sache umfassend anschaut. Und dann kommt man dann zum Beispiel auf Ideen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, das Land aus einem ausgeklügelten Verbund von Fliegern und Raketen vom Boden zu verteidigen. Das käme unterm Strich dann auch günstiger. Und ja, also eben, wenn man sich als Kleinstadt schon unausgesprochen auf die NATO verlässt, und die Schweiz ist ja nicht Mitglied, dann könnte man meines Erachtens auch gleich mal einen Schritt weitergehen und zumindest sich überlegen, ob man den Schutz aus der Luft sich zum Beispiel nicht auch im Ausland einkaufen möchte.
Nö, das machen ja manche nicht. Also Slowenien ja zum Beispiel, die kaufen das bei der ungarischen und bei der italienischen Luftwaffe ein.
Aber ihr seid doch so stolz darauf, dass ihr neutral seid, dann könnt ihr euch ja nicht vom Ausland helfen lassen, oder?
Er weiß genau, wo das Wespennest ist.
Er ist ausgeschlafen, die Nacht im Harz hat ihn gestählt für diese Aufgaben. Das ist tatsächlich, das ist ein Problem für die Schweiz. Eben Slowenien ist ja NATO-Mitglied, sind wir nicht. Wobei eben mit der Neutralität ist es halt so eine Sache, also die ist ja kein Naturgesetz. Die kann man ja auch verändern, beziehungsweise neu definieren.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich laut loslachen oder laut losweinen soll. Neutralität neu definieren. Sag das mal in Österreich öffentlich, bitte.
Jederzeit. Aber ja, die Reaktionen bei dir sind sehr wahrscheinlich ähnlich, wie sie bei uns in der Schweiz wären.
Ja, wobei ihr zumindest die Neutralität noch ein bisschen ernsthaft erlebt wie wir. Also wir sind Teil der EU, wir sind Teil dieser etwas stiefkindlich behandelten gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU. Wir behaupten einerseits, dass wir neutral sind, alles irgendwie selber militärisch regeln können. Deshalb brauchen wir oder sagen wir eben auch, dass wir Abfangjäger selber brauchen, dass sie zukaufen können. Gleichzeitig wird aber beim Bundesheer gespart, dass die Fetzen fliegen oder eben nimmer fliegen. Und ich meine, die österreichische Neutralität ist halt, jetzt werden ziemlich viele Mails kommen, aber die ist halt am Ende schon ein bisschen eine Farce. Und das war halt schon während dem Kalten Krieg so. Es ist ja bei uns das Gleiche wie bei euch. So ein 8 Millionen Kleinstadt kann sich militärisch nicht selber verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Also der Warschauer Pakt hätte Wien besetzt, bevor wir das mitkriegt hätten. Und also da ist die Frage, aber das wäre dann mal eigenes Thema, unsere Neutralität. Und es ist eine heilige Kuh. Also könnt ihr euch zum Beispiel an das Gespräch mit Claudia Gamon erinnern, das wir in Lech geführt haben. Die irgendwann mal gesagt hat, die hat einmal das Ende der Neutralität gefordert und Europa-Armee, die hat sich echt viel anhören müssen. Also sie hat gesagt, das macht man einfach nicht als Politiker.
Okay, wie schön, dass auch sozusagen diese Themenbesprechung in Österreich mit dem Satz, das macht man einfach nicht, endet. Ich hätte ehrlich gesagt noch ein paar ganz praktische Fragen. Wäre das für euch ein Nachteil, wenn ihr nicht mehr aus Österreich selbst verteidigt werden würdet im Luftraum, sondern beispielsweise aus Bayern oder aus Norditalien, wären die Flugzeuge überhaupt rechtzeitig da, um einzugreifen? Es geht ja auch, um das mal zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass, wie du gesagt hast, der Warschauer Pakt nochmal von den Toten aufersteht und Wien besetzt. Mhm. Es geht ja auch darum, dass zum Beispiel Terroristen Flugzeuge kapern und damit angreifen oder mit Kleinflugzeugen angreifen. Das sind ja die Szenarien, die nach dem 11. September vor allen Dingen wichtig wurden. Macht es da einen Unterschied, ob die Flugzeuge, die dann dagegen vorgehen, aus Bayern kommen oder eben aus Österreich selbst?
Also jetzt so geografisch meinst du? Glaube ich, völlig wurscht.
Es hat einen weiterer Weg, ja.
Also wir sind halt echt, also du sagst es ja oft genug und dann vergisst es manchmal wieder. Wir sind halt echt kleine Länder. Und haben.
Ich meine, das macht.
Genau. Am anderen Ende. Also die Flieger, was weiß ich, die starten aus Bayern, warum auch nicht? Also da kann man, wenn man so mal eine Patrouille fliegt, halt nur eine Schleife drehen und diese Alpenländer mitnehmen. Also ich glaube, theoretisch ist das überhaupt kein Problem. Aber da wären wir halt wieder bei dem Punkt, wir halten an unserer Neutralität fest, kümmern uns selber, deshalb unterhalten wir die eigenen Luftstreitkräfte, die eben aus diesen Eurofightern und ein paar altersschwachen Saab 105 bestehen. Wer sich aber davon abschrecken lassen soll, das ist mir ein Rätsel. Und dann kommen wir zum anderen Punkt, das du vorher schon angesprochen hast, Matthias. Was sind denn die Szenarien im Luftraum? Also wozu brauchen wir Luftstreitkräfte? Die wahre Gefahr ist ja eben nicht, dass ein Bombengeschwader daherkommt, sondern zum Beispiel ein Drohnenangriff. Und dagegen ist Eurofighter kein geeignetes Mittel. Nämlich, die Drohnen fliegen zu niedrig, zu langsam, da kannst du mit Überschall vielleicht mal drüber fliegen, aber bekämpfen lassen sie sich mit so Abfangjägern nicht.
Matthias, ich habe ja, als ich geschaut habe, wie die Schweiz sich in der Luft verteidigt, nachgelesen, dass sich bei euch die Terroristen oder sonstige Menschen, die aus der Luft angreifen würden, so ein bisschen an die offiziellen Öffnungszeiten der Luftabwehr halten müssen. Bewaffnete Flugzeuge waren bei euch jahrelang nur von 8 bis 18 Uhr verfügbar, danach war Feierabend. Und seit 2019 sind sie immerhin von 6 bis 22 Uhr startbereit. Also wenn nachts jemand angreift, dann habt ihr ja Pech gehabt, richtig?
Das gilt aber auch für Österreich.
Erstens ist es jetzt so Whataboutism. Und zweitens, fliegen können die Eurofighter schon in der Nacht. Es ist ein Gerücht, dass sie das nicht könnten. Die Frage ist eher, was können sie in der Nacht ausrichten?
Gut, aber die Geschichte, auf die Lenz jetzt hier Bezug nimmt und die im VBS, im Verteidigungsdepartement, einige beschämt hat, die ist eben recht gut. Muss ich nur ganz kurz erzählen. Also gemerkt hat man das nämlich, dass die Schweizer Luftwaffe nur zu Bürozeiten aufsteigt, als, ich glaube, das war 2014, eine Maschine der Ethiopian Airlines nach Genf entführt wurde. Irgendein Co-Pilot, der, glaube ich, unter Verfolgungswahlen litt, der flog dann nicht nach Rom, sondern statt nach Rom, irgendwie nach Genf. Aber eben gemerkt hat man es erst, als die in Genf schon auf dem Flughafen am Boden war, aber nicht begleitet von Schweizer, sondern von italienischen und französischen Flugzeugen. Und zwar, das Problem war, dass die Boeing 767-300 gegen 5.30 Uhr auf die Schweizer Landesgrenze zuflog, also 2,5 schon zu früh für unsere Luftwaffe. Aber eben, wie Lenz angekündigt hat, also bald soll damit Schluss sein, aber Ende 2020 steht die Schweizer Luftwaffe dann wieder 24-7 bereit.
Du hast jetzt einen Fall schon erwähnt, Matthias, in dem eine Luftabwehr oder zumindest eine Begleitung nötig war. Gab es in euren Ländern noch andere Fälle, in denen das, worüber wir jetzt so theoretisch diskutieren, also die ständige Verfügbarkeit von Abfangjägern, in denen das überhaupt mal nötig gewesen wäre? Oder ist das zum Glück eine theoretische Diskussion bisher?
Also es ist keine theoretische Diskussion, wenn es um diese luftpolizeilichen Aufgaben geht. Also die Überwachung des Luftraums, die ist natürlich immer notwendig. Aber du meinst wahrscheinlich wirklich einen Einsatz, oder?
Ja.
Und da gab es halt mal eine Geschichte während des Jugoslawienkrieges oder zwei Geschichten. Nämlich die erste ist im Juli 1991 ist eine MiG-21 aufgetaucht, die bis nach Graz geflogen ist und dann umgedreht hat und wieder verschwunden ist. Und dann ein paar Monate später, 25. Oktober 91, da tauchte auf den Radarschirmen der Goldhaube, so heißt die militärische Luftüberwachung bei uns, also da tauchte eine MiG auf, die im Tiefflug von Kroatien nach Österreich am Weg ist. Plötzlich verschwindet sie vom Radar, weil sie zu tief ist. Und als man sie dann wieder sieht, ist sie schon im Klagenfurter Becken und landet kurz darauf am Flughafen. Einfach so. Es war ein kroatischer Pilot, der in der jugoslawischen Volksarmee gedient hat und desertiert ist. Er wollte nicht Kroatien beschießen. Aber für uns war die Debatte damals, hätte Österreich gegen diese Flugzeuge irgendwas ausrichten können? Antwort, eher nicht. Vor allem beim ersten Überflug. Damals waren die Draken, also die alten Abfangjäger, die Vorgänger vom Krippen oder die Vorvorgänger vom Krippen, mit hundsordinären Kanonen bewaffnet. Und die Raketen wurden erst dann im Jahr 91 beschafft. Und auch Fliegerabwehrraketen wurden erst in dem Jahr gekauft. Heißt, es hätte echt knapp werden können damals. Also ja, wir hätten es mal gebraucht, aber damals halt nicht gehabt.
Also bei uns ist das meistzitierte Beispiel, ist da geschah bis jetzt aber kaum etwas, ist halt das World Economic Forum in Davos, dessen Luftraum die Schweizer Jets schützen müssen. Und da gibt's immer wieder mal, dass sich irgendwelche kleine Flugzeuge in den Luftraum verirren, die dann raus begleitet werden. Solche Dinge gibt's immer mal wieder, aber.
Dürfen diese Kampfjets denn bei euch auch Passagierflugzeuge abschießen im Ernstfall?
Ja. Also das so steht es in Artikel 92a des Militärgesetzes. Bei eingeschränktem Luftverkehr dürfen im Einzelfall Waffen gegen zivile Luftfahrzeuge eingesetzt werden. Und entscheiden über den Abschuss, das ist auch geregelt dort, muss der Verteidigungsminister, er kann den Entscheid aber an den Kommandanten der Luftwaffe delegieren.
Also ich habe dazu für Österreich ehrlich gesagt wenig gefunden. Ich habe so eine parlamentarische Anfragebeantwortung aus dem Jahr 2006 gefunden. Da ging es halt um so ein 9-11-Szenario, dürfte man diese Passagiermaschine abschießen. Und auch wieder kurz zusammengefasst, am Ende, man war sich nicht einig, wer dafür zuständig ist, also Innen- oder Verteidigungsministerium und wer dann verantwortlich dafür ist. Also es war ein Riesenbohai und vielleicht hat sich was geändert seit damals und ich habe es noch nicht gefunden oder vielleicht haben wir seit damals einfach nicht mehr drüber geredet.
Das ist tatsächlich auch genau der Fall, nach dem ich gefragt habe. Also nicht nur Passagierflugzeuge generell, sondern auch Passagierflugzeuge, in denen Zivilisten sitzen. Darum geht's ja. Also nicht nur Terroristen, sondern auch Zivilisten. Das war ja genau das Szenario, das nach 9-11 in vielen Ländern dazu geführt hat, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man darauf reagieren würde. In Deutschland kam ja noch ein Vorfall dazu, aus dem Jahr 2003, da ist ein geistig verwirrter Mann mit einem Kleinflugzeug, obwohl er gar keinen Flugschein dafür hatte, durchs Frankfurter Bankenviertel geflogen und hat damit gedroht, in eines dieser Hochhäuser zu fliegen. Das ist dann zum Glück nichts passiert, aber das war einer der Anlässe, weswegen der Bundestag dann 2005 beschlossen hat, dass die Eurofighter, die wir ja zu guter Zahl haben, im Zweifelsfall auch, wenn der diensthabende General das beschließt, Flugzeuge abschießen darf, in dem Unbeteiligte sitzen. Wenn man davon ausgeht, dass dieses Flugzeug sonst zum Beispiel bewusst in einem Wohngebiet gesteuert wird und im Zweifelsfall sogar noch mehr Menschen zu Tode kommen. Der Staat hätte also in diesem Fall bewusst Unschuldige getötet, um potenziell andere Unschuldige zu retten.
Aber genau das war eben die Frage, die dann bei uns hart diskutiert worden ist. Ist das erlaubt? Also kann man das abwägen gegeneinander?
Genau, also der Bundestag, also die Regierung hat damals gesagt, ja, der Bundespräsident, der damalige Horst Köhler, hatte auch schon erhebliche Zweifel an dem Gesetz und hat sogar in dem Bundesverfassungsgericht gesagt, bitte prüft das doch mal. Das hat das Verfassungsgericht dann auch nach vielen Klagen, die da eingegangen sind, auch getan und das Gesetz nach nicht mal einem Jahr sofort wieder kassiert. Und nur ein Satz aus der Urteilsbegründung, weil der so ungewöhnlich klar ist für das, was Juristen so von sich geben. Da steht, unter der Geltung des Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, also der erste Satz überhaupt, da geht es um die Menschenwürde, die unantastbar ist, ist es schlechterdings unvorstellbar, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich in einer derart hilflosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Also die Idee, dass man Menschen tötet, um andere Menschen zu retten, wird vom Verfassungsgericht rundheraus abgelehnt. Das Gesetz war übrigens damals auch ungültig, weil die Bundeswehr damals noch gar nicht im Inneren eingesetzt wurde. Das hat sich jetzt seit 2012 mittlerweile geändert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Bundeswehr darf Flugzeuge abschießen, aber nur dann, wenn keine Zivilisten drin sitzen, sondern nur Terroristen. Wenn auch Zivilisten drin sitzen, dann darf sie nur versuchen, diese Flugzeuge mit Warnschüssen oder durch Abdrängen von dem abzuhalten, was auch immer sie da Böses vorhaben.
Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
Über den Wirecard-Skandal haben wir ja schon mal gesprochen, auch darüber, dass, wen wundert, der Wirecard-CEO ein Österreicher ist. Aber es kommt noch dicker. Also wie aufmerksame Leserinnen und Leser der internationalen Wirtschaftspresse wissen, das ist natürlich auch der Grund, wieso ich jetzt hier diesen Österreicher vorstelle. Also, wie aufmerksame Leserinnen und Leser der internationalen Wirtschafts-True-Crime-Presse wissen, ist auch der mutmaßliche Mastermind hinter dem Milliardenbetrug ein, genau, Österreicher. Sein Name Jan Marsalek. Das ist der Mann, der, nachdem die Sache aufflog, das Weite suchte, wurde dann erst auf den Philippinen, dann irgendwo vermutet, gefunden hat man ihn auf jeden Fall bis jetzt nicht. Nun aber berichtete die Financial Times, die ja an dieser Sache an vorderster Front dabei ist, dass der Österreicher Masalek eben nicht nur ein Finanzjongleur war, sondern auch ein privater Geostratege. Und zwar seit 2015 soll er sich immer wieder in Libyen aufgehalten haben und er wollte dort anscheinend 15.000 Milizionäre anheuern, um die Migration in Richtung Europa zu kontrollieren. Also nun sind reiche Leute für ihre seltsamen Visionen bekannt. Die einen wollen auf künstlichen Inseln libertäre Idealstaaten bauen, andere Menschen zum Mars schießen. Aber der 40-jährige Wirecard Masalek, dem ging es um Politik. Über die österreichische russische Freundschaftsgesellschaft, das ist so ein Club, der von Russland unterstützt wird, rekrutierte er österreichische Spezialisten für seine Libyen-Idee und erhielt dafür auch einen Termin im österreichischen Innenministerium. Innenminister war damals der FPÖler Herbert Kickl, aber anscheinend war der Termin nicht bei Kickl persönlich. So. Und das Masalek, so schreibt es die FT, gegenüber Bekannten immer wieder mit seinen guten Beziehungen zum russischen Militär und auch Geheimdienst prahlte, das zeigt jetzt in diesem Fall umso mehr. Jan Masalek ist ein Österreicher, den man unbedingt kennen muss, auch Klammerbemerkung, wenn niemand gerade weiß, wo er steckt.
Unser zweites Thema, wir starten einen kleinen Alpenknigge und unser erstes Thema, Begrüßung und Verabschiedung. Wie ist das bei euch? Gebt ihr eigentlich jetzt gerade in Corona-Zeiten schon den Leuten wieder eure Hände zur Begrüßung?
Na. Ich tue es manchmal aus Versehen, weil ich so ein höflicher Mensch bin und es halt irgendwie so in mir aufgesogen ist, dass es automatisch kommt. Aber an und für sich tue ich es nicht, nein.
Also ich würde es ja eher an Herrn Pavlov erinnern. deine Reflexe?
Ja, es sind halt Höflichkeitsreflexe, ja.
Mir geht es ja so, dass wenn ich mich mit jemandem darauf geeinigt habe, dass wir uns berühren dürfen, dann freue ich mich so sehr darüber, dass ich ihn viel lieber umarme, als ihm die Hand zu geben. Und das wird mir aber ehrlich gesagt durch Corona auch erst bewusst, wie eingespielt diese Begrüßungsrituale, du hast ja schon von Reflexen gesprochen, Florian, überhaupt sind. Ich war ehrlich gesagt immer schon ein Umarmer, also nicht bei Fremden natürlich oder bei rein beruflichen Kontakten, denen habe ich auch die Hand gegeben und mache das jetzt gerade auch eher nicht. Aber bei allen, die irgendwie als Freunde bezeichnet werden können.
Das ist insofern sehr lustig, weil meine Kollegin Barbara Achermann damit recht hatte. Wir haben nämlich im Büro darüber über die kommende Sendung gesprochen und sie war sich sicher, Lenz ist ein Umarmer.
Was? Oh Gott, was heißt das denn jetzt? Jetzt bin ich extra ein bisschen verunsichert. Ist das was Schlimmes, wenn man so als Umarmer einklassifiziert werden kann aus der Ferne?
Dir soll es nicht besser gehen als mir, bist halt auch einfach ein offenes Buch. Also.
Aber entschuldige, Matthias, wir umarmen uns auch immer, wenn wir uns sehen. Also.
Unser Glück ist ja, dass wir uns nicht allzu oft sehen. Das.
Ich finde das ja schade, aber okay.
Ich finde das auch schade, ich würde euch gerne
ja. öfter umarmen.
Aber so in der Schulzeit, so mit 12 bis 16 ungefähr, war bei uns, so unter uns Mitschülern, so dieses Wangenküssen in Mode, so pseudo-französisch. Manche Mädchen haben sich auch so zur Begrüßung auf den Mund geküsst. Ich war damit, also auch mit diesen Wangenküssen, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen unsicher. Also wie viele gibt man jetzt links, rechts, 1, 2, 3? Das war mir immer etwas zu viel und zu kompliziert und irgendwie auch zu intim. Umarmungen fand ich da irgendwie unverfänglicher und gleichzeitig herzlicher.
Diese ganze Küsserei, die ist ja in der Schweiz relativ kompliziert. Also vor Corona-Zeit, da küsste man sich zur Begrüßung jeweils dreimal. Also das ist quasi die Signature-Begrüßung der Schweizer.
Aber wer macht das mit wem?
Ja,
also welche Schweizer begrüßen sich so untereinander?
Da wird es jetzt schon kompliziert. Also das ist aber mehr als einfach nur unter guten Freunden, Bekannten. Das ist auch so teils im wenn man im beruflichen Kontext sich schon sehr gut kennt. Aber zum Beispiel, also du küsst nur Leute, mit denen du per Du bist eigentlich. Ja, doch. Nicht per Sie. Und das, aber eben, es ist immer etwas kompliziert und vor allem auch dann, wie man küsst etc. Aber da komme ich noch später drauf. Und vor allem weiß ich auch nicht, wieso es dreimal ist. Also ich meine, sogar. Und ich habe dann da jetzt mal etwas rumrecherchiert, es gibt keine Erklärung für, wobei die Sache im Land der Kussweltmeister, also in Frankreich, ja noch komplizierter ist. Also da gibt es auch so diese unerklärbaren regionalen Bussi-Bussi-Unterschiede. Zum Beispiel ist die Dreier-Kombi, wie wir sie kennen, ich habe mir gedacht, ja gut, das ist an der Grenze zur Schweiz, das ist so ein französischer
Kultur. Hören Sie eine neue Folge von Unnützem Wissen von Matthias Daum.
Das ist ein Kulturimport aus den Grenzen, ist es aber nicht. Die Dreierkombi ist nämlich vor allem Midi und in der Provence verbreitet. In Paris ist es entweder 2- oder 4-mal küssen. Und anscheinend, wobei die Umfrage da selber sagt, sie seien da nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, das war so eine Online-Umfrage, die Korsen sollen sogar bis zu 5-mal küssen.
Das senkt ja schon das Bruttosozialprodukt.
Wobei, seit ich Asterix bei den Korsen gelesen habe, erstaunt mich da nichts mehr. Und das Wichtigste sei aber, das sagte mal eine Stilexpertin der NZZ, wie man eben küsst. Also ich zitiere jetzt hier, nicht ins Ohr hauchen, nicht schmatzen, halten Sie es leicht, das gute Luftgebäck heißt nicht umsonst Baiser.
Aber so, ich kann mit dieser Anleitung kann ich nichts anfangen. Also ich weiß nicht, was ich jetzt tun sollte.
Hält man nur die Wangen aneinander oder küsst man tatsächlich auf die Wangen?
In Zeitalter von verwirrter Maskulinität und Weiblichkeit gibt es natürlich dafür auch ein YouTube-Tutorial, das ich für euch gefunden habe. Und zwar produzieren lassen hat das, kein Scheiß, der schwedische Sprachschulriese EF, der seinen Sitz in der Schweiz hat. Der hat nämlich für verwirrte Sprachstudenten genau ein solches Tutorial produzieren lassen. Und es heißt How to Cheek Kiss. Da findet ihr alles.
Also ich war ja mal 4 Wochen auf EF-Sprachurlaub, aber da gab es noch kein YouTube. Wir haben solche Dinge erklärt bekommen, aber das war nicht dabei.
In der Schweiz oder wo warst du auf Sprachurlaub?
Na, aber zu diesem dreimal küssen oder zweimal küssen oder keinmal küssen, mich macht das fertig. Und es hat ja schon zu schwersten Irritationen geführt, weil man steht ja irgendwie so rum, fühlt sich wie ein Trottel, weil man entweder einmal zu wenig oder zu oft geküsst hat oder ob man überhaupt geküsst hat oder eben nicht geküsst hat. Also ich fühle mich da immer total verloren.
Siehst du, deshalb finde ich es ganz gut, dass jetzt fertig ist mit diesem Bussi. Bussi macht das Leben weniger schlappriger und einfacher.
Ja, bei Bussi Bussi bin ich bei dir, aber umarmen tue ich manche Leute schon ganz gern. Wirklich.
Gut, aber jetzt, vielleicht müssen wir jetzt kurz erklären, bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken, jetzt spinnen sie völlig, die drei. Das Ganze hat ja auch durchaus einen handfesten, diese Diskussion einen handfesten wissenschaftlichen Hintergrund. In der Schweiz gibt es nämlich den sogenannten Grüezi-Faktor.
Dem, bitte was?
Mich überrascht es nicht, aber was ist
das? Hat es was mit Export zu tun?
Garantiert. Irgendwas Wirtschaftliches mit Banken. Trading-Faktor.
Der Berner Soziologe Markus Freitag, das ist notabene ein gebürtiger Deutscher, der hat vor ein paar Jahren ein, Entschuldigung, furztrockenes, aber sehr interessantes Buch über das soziale Kapital in der Schweiz geschrieben. Und eine seiner Erkenntnisse war, dort, wo die Leute auf der Straße auch Fremde, also wirklich Wildfremde grüßen, dort ist der soziale Kitt höher. Und Umkehrschluss, indem man Fremde grüßt, verfestigt man den sozialen Kitt auch. Und weshalb das wichtig ist, das wiederum lässt sich dann zum Beispiel beim Harvard-Politologen Robert Putnam nachlesen. Zitat, soziales Kapital macht uns gescheiter, gesünder, sicherer, reicher und eine Demokratie gerechter und stabiler.
Okay, das klingt mir jetzt aber ehrlich gesagt nach einem klassischen Fall für Correlation is not Causation. Also wenn etwas zusammenhängt, heißt das noch nicht, dass das eine das Grund für den anderen ist. Also es kann ja auch andere Gründe geben, warum diese Region so besonders toll sind.
Jetzt mach mir meinen Grüezi-Faktor nicht mal, sonst schlappere ich dich ab das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja.
Also ganz ehrlich, ich finde das jetzt so wenig überraschend, weil wo grüßt man Fremde auf der Straße? Ja, eher in kleineren Städten bzw. in Dörfern oder am Land. Und da ist der soziale Kitt natürlich enger. Überraschung. Also.
Aber Florian, wie ist es denn jetzt bei euch? Wie begrüßt man sich denn da bei euch, Herr Magister Gasser?
Jetzt, man hat leider nicht sehen können, wie Matthias die Augen verdreht. Das war echt schon abenteuerlich. Also bei uns ist sehr verbreitet, ist es Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. In Bayern wahrscheinlich, oder?
In Bayern, ja.
Genau, also dieses Grüß Gott, das sitzt echt tief. Und ich habe irgendwann einmal für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr sagen will. Und bin auf guten Tag umgestiegen und da wären wir jetzt wieder bei Pavlov. Das hat nämlich lang gedauert, weil ich lange Zeit einfach ganz automatisch Grüß Gott gesagt habe. Und eben dieses Grüßen auf der Straße, das gibt es in den Städten eigentlich nicht, aber am Land oder vor allem auch am Berg ist es natürlich weit verbreitet. Und da mache ich es auch.
Und wie habt ihr es mit den Titeln? Die müssen auch alle mitgenannt werden, ja?
Es gibt so Beratungswebsites für deutsche Geschäftsleute in Österreich. Und da steht zum Beispiel auch drin, man sollte schon mit dem Titel auch grüßen, wenn man per Sie ist. Das wird auch.
Aber ich brauche doch keine Beratungswebsites für deutsche Geschäftsleute. Ich habe doch
genau, die ja, ich erkläre dir das jetzt. Machen? Also im Idealfall, also vor allem gerade wenn du im öffentlichen Dienst zu tun hast oder bei bodenständigen Unternehmen, dann solltest du den Titel dazu sagen. Wenn du es nicht tust, dann ist es schon auch ein bisschen ein Statement. Und es nimmt ab mit dem Titelfetisch, aber ich habe schon Leute, die mich anrufen und auch mit dem Titel ansprechen. Es gibt es nach wie vor.
Ja. Und dein Titel ist Magister, ja?
Mhm, genau.
Am Telefon.
Am Telefon, ja.
Also ich meine, Entschuldigung, das ist ja so lächerlich.
Na und das Coole ist, habe ich das schon mal erzählt eigentlich, dass ich von manchen Leuten mit Doktor angesprochen werde, weil halt die davon ausgehen, dass irgendwie Zeitredakteur, der muss promoviert haben und mich deshalb automatisch mit Doktor nennen, weil ich habe meinen Titel nirgendwo stehen. Das heißt, die raten dann einfach, der muss einen Doktortitel haben. Dann ist Herr Dr. Gasser.
Das passt zu der Geschichte des FAZ-Herausgebers, der mal vorgeschlagen hat, man sollte doch alle Frauen, die keinen Doktortitel haben, aus der Redaktion entlassen.
Ernst?
Weil die der FAZ nicht würdig wären. Ja, ja.
Wann war das?
3-4 Jahre her.
Ach so, nicht in die 50er oder 60er.
Nee, in den 10ern war es auf jeden Fall. Aber was ich ja fast schlimmer finde als Begrüßung oder komplizierter und unangenehmer sind die Verabschiedungen. Das finde ich ganz unangenehm. Ich bin ja ein großer Freund des polnischen Abgangs. Sagt euch das was?
Also betest du einen Rosenkranz dazu?
Nein. Kommst du darauf?
Ja, Polen, Katholizismus, irgendwie so. Oder meinst du das, was bei uns ein französischer Abgang ist?
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Gleiche. Und im Nordwesten Deutschland heißt es übrigens holländisch abfahren. und im Englischen heißt es to take a French leave, das schon ein bisschen darauf hindeutet, was wahrscheinlich die Erklärung dafür ist, warum es so viele unterschiedliche Ausdrücke dafür gibt, weil es nämlich daran liegt, wie es der Volkskundler Lutz Röhrig mal ausgedrückt hat, dass es ein Verlangen gibt, des einen Volkes oder Stammes, den Nachbarn Unhöflichkeit oder allerlei sonstige Charakterfehler nachzusagen. Also hier, wo ich normalerweise in Berlin, pöbelt man halt über die Polen, bei euch halt über die Franzosen und im Nordwesten Deutschland halt über die Holländer. Also das scheint der Grund zu sein. Also
wir pöbeln über die Deutschen, nur damit das klar ist.
Einen Deutschen machen heißt das bei euch oder wie sagt man das?
Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, was es ist. Was ist der polnische Abgang? Kann es irgendwer mal erklären?
Es gehen, ohne Bescheid zu sagen.
Aber nicht sehr sympathisch.
Wieso nicht sympathisch? Ich finde das ehrlich gesagt in vielen Fällen ganz, ganz gut. Also den Gastgebern, der ja noch ordentlich feiern will, da zu unterbrechen und da lässt sich in irgendwelche Rituale so zwingen, sagen, ach ja, ich muss jetzt leider gehen, ach ja, und viel Spaß noch und so. Das kann auch sehr charmant
nein,
sein,
einfach, schon, Lenz, einfach zu nein, verschwinden. Nein, du gehst schon, nein, ist aber schade, genau, dass du schon gehst. Bleib genau, doch noch. Ach, nein, ich muss jetzt wirklich
gehen.
Nein,
aber Lenz, es reicht ja aus der Ferne zu winken, aber also, wenn du jemals aufstehen solltest und einfach grußlos gehst, dann haben wir echt ein Problem, dann müssen wir uns zusammensetzen.
Oh, ist er wieder beleidigt, ja. Also man macht das natürlich nicht, wenn man so zusammensitzt, sondern man macht das auf großen Partys und nicht bei so intimen und seelenverbindenden Zusammenkünften wie den unsrigen, lieber Herr Magister.
Das hast du sehr schön gesagt, sehr österreichisch. Ich bin wieder dein Freund. Und ich hatte ja gehofft, weil wir jetzt irgendwie schon am Ende sind, wenn ich auf die Zeit schaue, dass wir uns ein bisschen mehr über Verhalten, über Anstandsformen und so weiter unterhalten würden, wenn wir schon über Knicke reden, über Gutes und Schlechtes benehmen. Und am Ende haben wir eigentlich echt nur über das Bussi geredet. Und der Ex-Tanzschüler in mir findet das nicht okay. Können wir das bitte fortsetzen?
Sehr gerne. Und auch Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns Ihre besten Benimm- und Knicke-Regeln aus den drei Alpenländern an alpen@zeit.de.
Die spinnen, die Deutschen.
Manuel Neuer, der deutsche Nationaltorwart, den man außer vielleicht Florian wahrscheinlich niemandem mehr vorstellen muss, macht gerade Urlaub in Kroatien mit seinem kroatischen Torwarttrainer.
War das jetzt gerade eine Beleidigung?
Nein, 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 das war eine Würdigung deiner Sportablehnung.
Okay. Deines Unwissens.
Jedenfalls hat Manuel Neuer dort Arm in Arm mit ein paar bierbäuchigen und biertrinkenden Kroaten das Lied Lijepa Lisi, ich habe es richtig ausgesprochen, gesungen. Das ist eine Art inoffizielle Nationalhymne, vor allem der kroatischen Fußballfans. Davon gibt es ein Video, was an sich jetzt erstmal nur eine nicht so schöne Urlaubsgeschichte ist. Man muss Manuel Neuer nicht beim Singen mit betrunkenen Kroaten zuschauen. Das Problem dahinter ist, dass das Lied selbst gar nicht so schlimm ist, sondern die Band und genau gesagt der Sänger, der heißt Marko Perkovic und nennt sich Thompson, nach einer Maschinenpistole, wir wären wieder bei Waffen, die genauer gesagt, er selbst persönlich im Kroatienkrieg verwendet hat, als er dort gekämpft hat. Perkovic beginnt seine Konzerte gerne mal mit dem Slogan für die Heimat bereit. Also ich habe jetzt die deutsche Übersetzung genommen, nicht das kroatische Original, das ich garantiert nicht richtig aussprechen kann. Das ist eine Grußformel aus der Zeit des kroatischen Faschismus. Und andere Anspielungen auf diese Zeit sind indirekter. Wenn er beispielsweise vom Hemd seines Großvaters singt, das er so gerne aus dem Schrank holt und anzieht, dann weiß jeder seiner Anhänger und Fans, dass es da um das Hemd der Ustascha geht. Das waren die Unterstützer der Nazis zur Nazizeit in Kroatien. Nun ist deshalb Manuel Neuer, weil er dieses Lied mitsingt, kein Faschist, weil er mal nicht weiß, dass es eine nationalistische Band ist, die da eines der beliebtesten Lieder Kroatiens gedichtet und gesungen hat. Er muss auch diesen Text nicht verstehen, auch wenn es vielleicht nie so eine gute Idee ist, etwas mitzusingen, was man nicht versteht, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Problem ist eben, dass dieser kleine Urlaubsvorfall von Manuel Neuer, der jetzt hier in Deutschland sehr groß skandalisiert wird, einreiht in eine Reihe von Beispielen dafür, wie maximal unpolitisch und ignorant sich Neuer, der ja immerhin Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist und damit einfach schon qua Funktion ein wichtiger Promi und eine Vorbildfunktion hat in Deutschland, wie ignorant sich Neuer in vielerlei Hinsicht verhält. Er hat ja beispielsweise auch im Fall Mesut Özil, der ja sehr kritisiert wurde und auch rassistisch angefeindet wurde für sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. In dem Fall hat Neuer erst sehr, 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 sehr lange geschwiegen. Und als Özil dann endlich, weil er es nicht mehr aushalten konnte, zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft und den Rassismus angeklagt hat, den er aushalten musste, sagte Neuer nur, das sei für ihn alles sehr anstrengend gewesen und außerdem bräuchten wir halt stolze Spieler. Also Manuel Neuer darf im Urlaub auch Lieder mitgrölen, dessen Text er nicht versteht, auch wenn das nicht so klug ist. Aber dass Neuer findet, wie er im Fall Özil sagte, dass, Zitat, man, wenn man nicht gefragt wird, auch nichts sagen muss, qualifiziert ihn nicht gerade zu dem Vorbild, das er qua Funktion eigentlich automatisch wäre. Musik. Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Wir haben natürlich auch die gedruckten und digitalen Ausgaben der Zeit Alpen und Zeit Österreich wieder vorliegen. Was habt ihr vorbereitet, ihr beiden?
Wir haben eine kleine Geschichte auf unserer Regionalseite Alles außer Zürich über ein Millioneninvestment von Nespresso. Die Schweiz ist ja einer der größten Kaffeeexporteure der Welt.
Und bei uns gibt es eine große Geschichte zur Debatte über das Bundesheer und dass wir da eigentlich völlig falsch in Österreich darüber diskutieren und ein Interview.
Ich hörte davon, ja.
Und ein Interview mit dem Grazer Juristen Karl Stöger zu den Corona-Gesetzen und warum viele von denen sehr schlampig sind.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
Bussi.
Adieu.
Und tschüss.